SWR 2 Tandem. Kleiner Junge, schutzlos in einer Zwischenwelt, im Limbus. Die Umgebung ist feindlich. Alle paar Sekunden wechselt die Schwerkraft, zieht mich nach oben, lässt mich wieder fallen. Kettensägen überall. Mein einziger Freund, der rhythmisch pulsierende Klang, der mir sagt, wann ich sicher bin, wann die Schwerkraft sich dreht, wann ich Gefahr laufe Richtung Himmel, die Kettensägen zu fallen und wann ich überlebe, wann ich sicher bin. Ich tauche ein in diesen Klang, seziere ihn, folge jeder akustischen Entwicklung. Ich springe, wenn der Klang mir Schutz bietet. Ich springe und falle ins Nichts. Ich bin Elisabeth. Ich bin in Paris, der Stadt meiner Träume. Die Farben sind so weich, die Menschen so lieblich.
Mademoiselle?
Yes?
Quel est votre nom?
Elisabeth.
Pour vous, Elisabeth.
Oh no.
Aus einem Grammophon erklingt La Vie en Rose von Edith Piaf. Ich laufe durch die Gassen. Das Chanson begleitet mich. Ich stimme mit ein. Ein kleines Vögelchen hüpft auf meine Hand und pfeift. Da steht ein Mädchen mit rotem Luftballon. Ich spreche es an und alles wird dunkel.
Sally! Sally!
Ich bin alt. Mein ganzes Leben liegt hinter mir. Im Zeitraffer habe ich alle Stationen erlebt. Ich war ein spielendes Kind, ein euphorischer Jugendlicher, ein Erwachsener, der seinen Partner findet, ihn wieder verliert. Immer langsamer bin ich geworden. Bin mit meinem immer schwächeren Körper durch die Leiden des Alters gewankt. Ich bin nicht mehr weitergekommen. Meine Augen haben sich geschlossen in einer Region aus Schnee und Eis und ohne Leben. Und dann habe ich meinen Körper verlassen. Ich steige empor. Ich werde begleitet von Wesen aus Licht, von wehenden Gestalten, umgeben von Bergen und Wasserfällen und Musik, die mich immer höher leitet, bis schließlich meine Reise endet. Und ich bin Jakob Bauer, Autor dieses Features, in dem ich Sie in die Welt der digitalen Spiele und ihrer Musik mitnehmen will, die so viel mehr ist als reine akustische Untermalung. Drei Beispiele haben wir eben schon gehört. Limbo, Bioshock Infinite und Journey. Die geschilderten Momente habe ich alle so beim Spielen erlebt. Und sie haben nicht nur bei mir Spuren hinterlassen. Mehr als die Hälfte der Deutschen spielt regelmäßig Computerspiele und kommt dort ganz anders in Kontakt mit Musik als sonst. Oft über viele Stunden, Tage, Nächte hinweg, wochenlang begleitet die Musik die Spieler. Kein Wunder also, dass Spielmusik zu Popkultur geworden ist und auch die Popkultur in Spielen immer präsenter geworden ist. Was ist so außergewöhnlich an Spielemusik? Wie wird sie zu einer eigenen Kunstform? Wie viel Platz nimmt sie im Leben der Spieler auch außerhalb der Spiele ein? Und wie schleicht sich die Musik aus den Spielen seit Jahrzehnten immer mehr in die allgemeine Popkultur, während immer mehr Musiker sich auch in Spielen tummeln?
Rhapsodie im Pixelwald. Das Spiel heißt Musik. Ein Feature von Jakob Bauer.
Spielemusik ist einzigartig. Sie muss in den meisten Fällen komplett anders funktionieren als alle Musik, die man sonst so kennt. Sie ist, wie die Spiele selbst, nicht linear. Ein normaler Song hat zwangsläufig Anfang und Ende. Und auch Filmmusik, die häufig mit Spielemusik verglichen wird, hat ganz andere Voraussetzungen. Der Komponist weiß ganz genau, was die nächste Szene ist, für die er Musik schreibt. Spielemusikkomponisten hingegen müssen mit allem rechnen, denn wie sich die Musik entwickelt, hängt von der Bewegung des Spielers ab. Und wie ein Spieler handelt, ist nie so ganz klar. Auch Melanie Fritsch fasziniert dieses Thema. Seit über 10 Jahren forscht die Medienkulturwissenschaftlerin zu Musik in Spielen. Als Kind der 80er ist sie mit Nintendo, Gameboy und Amiga aufgewachsen. An der Universität Bayreuth hat sie dann ihre Doktorarbeit über Musikperformances der Computerspielkultur geschrieben. Sie selbst sieht sich als Ludomusikologin, also Spielemusikwissenschaftlerin, und ist Juniorprofessorin an der Uni Düsseldorf. Eines ihrer Forschungsthemen ist der Austausch zwischen Popmusik und Gameskultur. Als ich mit Melanie Fritsch gesprochen habe, wollte ich aber zuerst von ihr wissen, was Musik in Spielen alles für Aufgaben hat.
Bleiben wir mal so beim AAA-Blockbuster, Adventure-Spiel, Rollenspiel, Shooter. Da geht es natürlich darum, so ein filmisches Erlebnis zu kreieren, also bestimmte Ereignisse besonders hervorzuheben. Dann gibt es natürlich noch Computerspielmusik, die eben auch eine Gameplay-relevante Funktion hat. Also sie gibt dir bestimmte Informationen als Spieler, als Spielerin, was gerade um dich herum passiert, was du vielleicht gar nicht siehst. Ne? Also besagte Angriffsmusik, man stellt plötzlich fest, oh, jetzt passiert das, ich bin gerade in einen Gegner reingelaufen, den ich jetzt vielleicht noch gar nicht sehe. Dann in verschiedenen etwas experimenteller angelegten Spielen steht sie ja auch ganz zentral im Zentrum des Gameplay und des Spielerlebens.
Aber bleiben wir erstmal bei der klassischen Spielemusik, die im Hintergrund läuft, die sich den Handlungen des Spielers anpasst. Und das ist auch die große Handwerkskunst beim Komponieren für Spiele. Wie um alles in der Welt soll ich als Komponist wissen, wie sich der Spieler bewegt? Um mit diesem Problem umzugehen, haben sich im Laufe der letzten 40 Jahre im Wesentlichen 3 Kompositionstechniken entwickelt. Das Parallel Composing, das Branching und das Layering.
Beim Parallel Composing zum Beispiel wird dieselbe Melodie mit verschiedenen Stimmungen nochmal komponiert und diese beiden Melodielinien werden die ganze Zeit während des Spielens parallel gespielt und eine wird gemutet. Und wenn du dann einen bestimmten Cue hast im Spiel,
heißt, wenn eine neue Landschaft entdeckt wird, die Stimmung kippt oder ein Kampf beginnt,
dann schaltet das Spiel von der einen Melodielinie auf die andere um. Der Nachteil ist natürlich, also egal wo die Musik-Engine dann umschaltet, es muss musikalisch funktionieren. Und es ist halt unheimlich teuer, weil du als Komponist natürlich massenweise Musik komponieren musst.
Wie das funktioniert und wie sich das anhört, das erklärt die Komponistin Winifred Phillips in einem Video auf YouTube. Zu sehen sind da viele Tonspuren. Nach und nach schaltet Phillips die einen zu, die anderen nimmt sie weg und der Charakter der Musik ändert sich.
So you'll see, I can play the guitar layer with the fiddles layer. And this yields a very different result from playing the foreground melody layer with the xylophone and woodblocks. Or the drums and bass layer with the banjos and jaw harp.
Diese Kombinationsmöglichkeiten geben dem Entwicklerteam unterschiedliche Optionen, die Musik ins Spiel einzubauen, erklärt Winifred Phillips, die Musik für Spiele-Blockbuster wie God of War oder Assassin's Creed geschrieben hat. Kompositionstechnik Nummer 2, erklärt wiederum Melanie Fritsch, ist das sogenannte Branching.
Beim Branching hast du halt verschiedene kürzere Snippets sozusagen, die dann zusammengesetzt werden mit Hilfe von solchen Brücken. Also du hast eine bestimmte Musik, die dann in eine andere umschaltet. Ist nicht ganz so viel Kompositionsarbeit wie jetzt beim Parallel Composing, also du musst nicht so viel Musik komponieren, aber du musst halt sicherstellen, dass alle Musik in allen Kombinationen zusammenpasst. Und das ist natürlich sozusagen ganz viel geistige Arbeit auf Seiten des Komponisten, der Komponistin.
Sehr gut zu hören in der Fantasy-Rollenspielreihe Gothic. Komponist ist hier Kai Rosenkranz und wir hören einen Ausschnitt aus Gothic 2. Zuerst sind wir in der Stadt, dann laufen wir durch die Natur vor der Stadt, dann gehen wir noch weiter in die Wildnis und dann kommt es zum Kampf. 5-mal wechselt die Musik in nur einer Minute, ohne dass wirklich starke Brüche zu hören sind.
Thank you.
Gothic 2, komponiert von Kai Rosenkranz, ein beeindruckendes Beispiel für Branching, zumal das Spiel von 2002 ist.
Dann gibt es noch so ganz simple Sachen wie zum Beispiel Layering, also da ist immer so das Standardbeispiel Super Mario World, ne? Du hast so dieses Oberweltthema und wenn Mario auf Yoshi seinen Reitdinosaurier reitet, dann kommt da so ein Bongo-Track dazu und sobald er absteigt, ist er halt wieder weg.
Soweit die Theorie, jetzt die Praxis. Denn dass die Musik in einem Spiel wirklich funktioniert, das hängt nicht nur von der Qualität der Musik ab, sondern auch davon, wie die Spieleentwickler diese Musik ins Spiel einbauen. Dazu gibt es eigene Programme, die berechnen, in welcher Situation sich der Spieler gerade befindet und die dann die jeweils passende Musik abspielen. Wolfgang Walk hat jahrelang als Game Producer Entwicklerteams betreut. Als Producer ist es sein Job, das große Ganze im Blick zu behalten und da sieht der Karlsruher immer noch einige Defizite, was den Stellenwert von Musik angeht.
Sagen wir es mal so, sie wird konstant unterschätzt, selbst bei erfahrenen Teams. Musik ist immer so etwas, das, ja, lass uns erstmal die Mechanik machen und die Story und die Grafik und jetzt denken wir über die Musik nach. Und ich habe immer versucht, das als Producer zu vermeiden, was erstaunlich schwierig ist, weil dann oft die Geschäftsseite ankommt und sagt, dafür haben wir jetzt gerade noch kein Geld. Und damit werden schon relativ viele Chancen verschenkt. Weil sehr viel, was ein Spiel ausmacht, tatsächlich auf der emotionalen Ebene eben abläuft. Und ich sollte sehr früh anfangen, eine Soundkulisse aufzubauen, die das, was ich vom Spieler verlange, spielerisch emotional unterstützt. Dass der Spieler in dem Augenblick, wo er das zu machen hat, es dann auch machen will, weil die Emotion an der Stelle schon da ist und ihn dahin lenkt.
Emotionen aktivieren, das funktioniert, egal in welcher Musikrichtung, natürlich über bestimmte Codes. Wir kennen die alle aus der Filmmusik. Bei einer spannenden Stelle flirrt die Musik, in einer dramatischen Situation viel pathetische Geigen. Und wer einfach so durch die Welt spaziert, bekommt eher entspannte Klänge serviert. Die Kunst allerdings liegt bei Computerspielmusik nicht in der Reproduktion dieser Codes, sagt Wolfgang Walk, der auch als Dozent aktiv ist und schon viel über die Ästhetik von Spielen veröffentlicht hat.
Da ich jetzt nicht vorhersehen kann, wie der Spieler sich tatsächlich verhält, muss ich als Komponist vorhersehen können, dass er an einer bestimmten Stelle letzten Endes beispielsweise von einer Landschaft in eine andere tritt, die einen anderen emotionalen Inhalt vermitteln soll. Ich muss also letzten Endes bereit sein, an fast jeder Stelle meiner Musik von einer durchkomponierten Musik in eine andere zu wechseln. Das erfordert eine Offenheit, die ich in einer ausgefeilten Symphonie nicht erwarten kann. Das ist schon eine Wissenschaft für sich und deshalb würde ich schon sagen, die haben etwas geschaffen, was sehr eigen ist und sehr innovativ ist, weil ich wüsste jetzt nichts, wo das vorher mal nötig gewesen wäre.
Na dann tauchen wir mal so wirklich ein in die Spiele und ihre Musik. Ich habe Wolfgang Walk gefragt, in welchem Spiel er den Einsatz von Musik besonders beeindruckend findet. Er hat mir The Elder Scrolls 5 Skyrim vorgeschlagen und wir haben gespielt. Ja, wir sind jetzt im Startbildschirm von Skyrim, von der The Elder Scrolls Reihe, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Open-World-Rollenspielreihen der Computerspielegeschichte. Bekannt für eben riesige offene Welten und unglaublich viele Möglichkeiten, die der Spieler da hat, in dieser Welt zu agieren. Und wir befinden uns jetzt gerade im Startbildschirm. Und dazu läuft mein erster Eindruck: sehr klassische Abenteuerfilmmusik, Fantasy-Musik. Und ich bin jetzt mein erster Eindruck, Wolfgang, nicht überrascht oder erstmal auch nicht sonderlich beeindruckt von diesem Startbildschirm. Was sind denn deine Gedanken zu diesen ersten Sounds? Du hast es ja ausgewählt.
Noch nicht. Es erfüllt seinen Zweck. Das heißt, das Spiel weckt Erwartungen. Die Erwartungen werden erstmal bestätigt. Das ist relativ wichtig, dass man die Leute nicht sofort vom Kopf stößt. Skyrim macht das eigentlich musikalisch überhaupt selten. Also die Musik dient immer dem, was das Spiel will. Es setzt aber von vornherein doch einige Zeichen an den Spieler. Nämlich erstens, dass es episch wird, groß wird. Die Chöre hier sind sehr wuchtig, sind sehr alt, mittelalterlich. Wird auch eine bedrohliche Stimmung geschaffen. Uns erwartet genau das, was diese Musik hier jetzt ausdrückt.
Gut, dann starten wir jetzt mal, beziehungsweise wir starten relativ am Anfang des Spiels, in einem Moment, in dem ich in die Open World entlassen werde, in die Open World nach Skyrim.
Wartet!
So, ich bin hier gerade geflohen aus einer Burg vor dem Angriff eines Drachen.
Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort.
Und ich bewege mich jetzt mit meinem Kompagnon.
Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft.
So, mein Kompagnon hat mir jetzt gesagt, komm, wir gehen mal in das Dorf da unten. Und das war dann meine erste Überraschung, als ich Skyrim gespielt habe. Hier ist nämlich erstmal nichts mit großer, super epischer Abenteuermusik, wie wir sie im Startmenü hatten. Stattdessen schichten sich jetzt sehr, ja, sagen wir mal, so sphärische Klänge immer mehr aufeinander auf und es ist eher so eine melancholische Grundstimmung. Während ich hier in so ein Tal gucke, auf einen Berg, Berg in der Entfernung, es hat alles, ist vielleicht so ein bisschen arktisches Klima und ich bin hier draußen und fühle mich alleine, als ich die Musik höre.
Ja. Dazu muss man sagen, es gab vorher eine längere Action-Szene, in der ich mich also durch Gegner durchkämpfen musste und fliehen musste vor diesem Drachen. Dann wird ein bisschen Musik gespielt, mir wird Einsamkeit suggeriert, das ist ganz wichtig. Einsamkeit ist eines der großen Motive von Skyrim. Ich bin in dieser unfassbaren Landschaft, die vor allen Dingen damals auch, als das Spiel rauskam, geradezu unerklärlich war in ihrem Detailreichtum. So ein bisschen so, als wenn ich mich in einer wilderen Version der Alpen wiederfände, mit spitzeren Bergen, gratigeren Bergen. Die melancholische Grundstimmung, die Melancholie hast du angesprochen, die auch ein ganz wichtiges Thema ist, die sich musikalisch immer wieder durchzieht durchs gesamte Spiel.
Gerade auch wieder, ne? Also gerade war ja so ein kurzer Einsatz.
Ja.
Es ist interessant,
ja, ja,
weil
genau.
Es ist jetzt erstmal hier nicht so, dass ein durchgehender Soundtrack gespielt wird, so wie man jetzt erwarten würde,
ja,
sondern es waren jetzt so einzelne kurze Bits gesetzt.
Genau, das heißt, es läuft gar nicht durchgängig Musik, sondern ich bin die meiste Zeit eigentlich mit den Naturgeräuschen allein gelassen. Vogelgezwitscher, jetzt die Schritte von den Menschen, der mich gerade noch begleitet. Dann, und auch meine Schritte, ein Bach, der da unten ist, den hört man manchmal. Der Wind, der durch die Bäume weht. Und auch von den Klangfarben her. Die ganzen Frequenzbereiche sind, wie auch die gewählten Farben, eher auf kalte Frequenzbereiche gesetzt. Die Farben sind, wenn mal was grün ist, ist es ein Blaugrün. Es ist alles sehr gedeckt und grau ein bisschen. Nichts will dem Spieler suggerieren, dass es schön ist, obwohl es schön ist. Es ist also nicht fröhlich. Nichts ist fröhlich an diesem Spiel. Nie.
Und jetzt ganz spannender Moment. Ich bin gerade um eine Kurve gebogen. Und das erste Mal öffnet sich tatsächlich ein weiter Blick. Also ich habe davor auch schon die Alpen und also die, sagen wir mal, die mittelalterlichen Alpen sehen können.
Ja.
Aber jetzt habe ich das erste Mal den Blick in ein Tal mit einem Gewässer. Ich sehe grüne Bäume, habe diese Weite vor mir liegen und es war das erste Mal eine wirkliche Melodie zu hören. Während es davor eher sphärische Klänge waren, bekomme ich hier mit meinen ersten Schritten, die ich tue, in diese weite Welt auch eine Abenteuermelodie beigegeben. So sind mir meine spontanen Reaktionen dazu.
Tja, und jetzt laufen wir weiter zu diesem Dorf, einen Weg, diesen Bach entlang.
Aber ich habe schon das Gefühl, Wolfgang, dass wenn ich, je weiter ich hier auf dieses Dorf zu laufe, je näher ich von dem Berg jetzt nach unten steige und quasi mehr eine zivilisiertere Gegend gehe, auch mit klareren Wegen, desto mehr wird die Musik.
Ja.
Also ich habe Gefühl, da kommt Schicht um Schicht gerade hinzu. Desto lauter wird die Musik. Und wirklich abhängig von meinen Bewegungen. Also ich meine, ich bewege mich ja nicht auf Schienen. Ich laufe, wie ich gerade will. Und das passt sich an. Ne?
Das, davon ist auszugehen. Wahrscheinlich, wenn man jetzt wieder zurückläuft, wird es wahrscheinlich auch wieder weniger werden. Man kommt eben zu diesem Dorf und dieses Dorf hat dann halt eben seine eigene Melodie. Beziehungsweise das ist das Stück dieses Dorfes, ne? Das wir jetzt hören. Und jetzt ändert sich die Melodie. Na? Und jetzt sind wir in dem Dorf.
Musik.
Das Dorf hat eine friedliche Melodie. Das ist sehr selten.
Das war jetzt ein Beispiel für das Branching, oder?
Ja.
Also wir waren mitten in der anderen Melodie und hatten jetzt diesen Übergang in diese Dorfmelodie, die ohne Bruch funktionieren muss.
Ja, genau. Und zwar egal, wo man ist. Da wird geblendet, das heißt, man bleibt in jedem Fall in derselben Tonart, man bleibt auch im selben Rhythmus irgendwo. Also es sind auch einfache Melodien, die meistens pentatonisch angelegt sind, habe ich das Gefühl, sodass da wirklich fast keine Disharmonien entstehen können.
Ich würde jetzt nochmal hier aus dem Dorf raustreten.
Ja, genau. Und wir sehen, dass das Wetter sich geändert hat, es wird wahrscheinlich gleich anfangen zu regnen. Es ist dunkler geworden. Vielleicht geht auch einfach die Sonne unter.
Ja, ich sehe die Sterne. Jetzt kommt noch mal ein Satz von Musik. Jetzt ist wieder so eine Kurve gewesen und ich sehe eine Stadt vor mir, die erste Stadt. Und wir haben wieder den Einsatz von Musik. Ich sag mal, ein Muster lässt sich erkennen.
Ja, es ist Arbeit mit der Landschaft. Die meiste Musik ist mit der Landschaft verbunden. Und Arbeit sei mit diesen getragenen, langen Melodiebögen, die immer wieder eines vermitteln. Einsamkeit, Untergangsstimmung, Melancholie, keine rechte Lust zu leben. Das ist so die Thematik, die da durchgeht und die interessanterweise in Skyrim dann nicht dazu führt, dass man keine Lust mehr auf das Spiel hat, sondern dass die Welt wirklich einen tragischen Eindruck auf einen macht und man ihr helfen möchte.
Wolfgang, du hast mir dieses Spiel vorgeschlagen. Ja. Wir haben jetzt schon viel drüber geredet, wie es funktioniert. Sag mir doch nochmal, warum hast du jetzt dieses Spiel als ein spannendes Beispiel für Musik oder ein tolles Beispiel ausgewählt, vielleicht nochmal als Fazit?
Ja, gerade weil es sehr sparsam arbeitet mit Musik und einen nicht die ganze Zeit durchnudelt und wirklich nur darauf geht, die Stimmung zu transportieren und ganz selten tatsächlich darauf ausgelegt ist, dem Spieler etwas vorzumachen, was das Spiel ansonsten nicht bietet. Es ist für mich eines der herausragenden Beispiele dafür, dass die Musik die Gesamtstimmung des Spiels, die Gesamtvision des Spiels transportiert. Das Spiel ist auch nicht darauf ausgelegt, dass man ständig kämpfen muss oder so. Man kann sehr gut, wenn man sich nur über die Straßen bewegt, wird man nicht sehr viel angegriffen. Aber die Gesamtstimmung des Spiels wird nie eine andere werden. Und das ist ganz großartig, weil es eben um diese Welt geht, um die Welt von Skyrim. Dass sich die Komponisten oder der Komponist so zurückgenommen hat und gesagt hat, es geht nur um die Landschaft, ich sehe Bilder. Und diese Landschaft, die übersetze ich in Musik. Man könnte genauso gut den Soundtrack mitnehmen und durch irgendwelche Wälder marschieren und so weiter und hören. Und das würde oft passen. Und das mag ich.
Rhapsodie im Pixelwald heißt dieses Feature über Musik und digitale Spiele und gerade haben wir einen Ausschnitt gehört aus The Elder Scrolls 5 Skyrim. Das habe ich zusammen mit dem Game Producer, Musiker und Storyschreiber Wolfgang Wald gespielt. Skyrim ist ein gutes Beispiel für die emotionale Untermalung von Spielen. Noch mehr Identität als eigene Kunstform bekommt Spielemusik aber beim Komponisten Martin Stig Andersen. Ausgebildet ist der an der Royal Academy of Music in Aarhus und auch schon vor seiner Arbeit an Spielen hat sich der Däne für nonlineare Musik interessiert. Musik, die kein Anfang und kein Ende kennt.
I guess to some level I always had like difficulty with form.
Ich hatte immer so meine Probleme mit der Form. Ich weiß, das klingt wie eine schlechte Ausrede, aber ich habe eine klassische Ausbildung. Und wenn man klassisch komponiert, zum Beispiel im Stil einer Beethoven-Sonate, dann schätze ich die Form sehr. Aber ich habe früh elektroakustisch komponiert.
Heißt, Stig Andersen arbeitet mit aufgenommenen Klängen, die er dann weiterverarbeitet, digital oder analog.
I didn't feel I had the same kind of structure.
Und da hatte ich nicht das Gefühl, dass es da eine ähnliche Art von struktureller Sprache gibt. Damit hatte ich sehr zu kämpfen. Deswegen habe ich angefangen, Stücke zu schreiben, die zum Teil improvisiert waren, bei denen viele Entscheidungen den Musikern überlassen wurden.
to the musician.
Und bei Spielen, so Martin Stieg Andersen, ist das im Endeffekt ähnlich.
In games it seems so interesting to me.
Bei Spielen finde ich es so interessant, dass letztendlich das Spiel die Musik komponiert. Ich stelle nur die Komponenten zur Verfügung und baue ein System. Und dann klingt die Musik auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem, was im Spiel vor sich geht.
What's going on in the game?
Und so komponiert Martin Stieg Andersen keine Stücke mehr, sondern nur noch einzelne Soundelemente von 3 bis 5 Sekunden Dauer, die sich erst im Spiel zu Musik zusammensetzen. Granulare Komposition.
Der Zweck von diesen Einzelsegmenten ist, dass deine Musik sehr schnell auf das Spielgeschehen reagieren kann, ohne dass man so etwas wie eine einfache Überblendung machen muss. Man sollte sich da Gedanken machen über das Tempo, wenn sie kompatibel mit anderer Musik sein muss oder auch die Tonart, in der man arbeitet. Die Musik, die ich mache, ist nicht sehr traditionell und hat deswegen keine richtige Tonart, aber einen ungefähren Grundton, an dem ich mich zu orientieren versuche.
Die Klänge, die Martin Stieg Andersen entwirft, sind dabei immer ganz nah an der Spielwelt. Eine Mischung aus Sounddesign und Musik. Wie diese Welt klingen könnte, das erschließt sich der Däne aus dem künstlerischen Stil des Spiels. Musik von ihm haben wir schon ganz am Anfang der Sendung gehört. Seine erste Arbeit war für das Spiel Limbo, in dem ein kleiner Junge in einer Zwischenwelt auf der Suche nach seiner Schwester ist.
Like in Limbo, which is
Limbo hat so einen Retro-Stil. Es schaut aus wie ein alter Film. Das war eine große Inspiration für mich und dann habe ich recherchiert, was für Möglichkeiten man damals so in den 50ern hatte, um einen Soundtrack zu kreieren. In Limbo habe ich dann mit einem Drahttongerät gearbeitet, ein Vorgänger vom klassischen Tonbandgerät, und das klingt sehr alt und staubig.
Like very old and dusty.
Ein anderer Faktor ist die Unterstützung des Gameplays. Wenn man es schafft, wertvolle Informationen für das Spiel in der Audiospur unterzubringen, dann beginnt der Spieler auch aufmerksam zuzuhören.
Damit ein Komponist seine Musik als Information für den Spieler einplanen kann, ist es natürlich sinnvoll, dass er in den ganzen Entwicklungsprozess eingebunden ist. Das ist in der Branche aber noch zu selten der Fall. Wie wir vorhin schon gehört haben, wird die Musik meistens erst spät mitgedacht. Bei Stieg Andersen ist das anders. Beim Nachfolger von Limbo namens Inside war er als Komponist und Audio Director beteiligt. Der Audio Director kümmert sich um den Gesamtklang des Spiels, implementiert mit komplizierter Software die Musik in die Spielwelt und ist in die Entwicklung der Gesamtvision mit eingebunden. In Inside ist man wieder ein kleiner Junge in einer dystopischen Welt und Stieg Andersen hat hier unvergessliche Momente erschaffen. Zum Beispiel die Schockwellensequenz. Aus dem Hintergrund kommen Schockwellen in Form von Klang. Und immer wenn so eine Klangwelle heranrauscht, muss der Junge sich hinter Gegenständen oder Gebäuden verstecken.
Das habe ich zusammen mit dem damaligen Lead Game Designer entwickelt. Jemand hatte die Idee, dass man diese massiven Schockwellen vermeiden muss, sonst würde einen der Sound in kleine Stücke sprengen. Und dann haben wir einen Prototypen gebaut. Da bestand das Spiel noch nur aus großen grauen Quadraten. Die Szene dauert so 7 Minuten und ich wollte, dass sich die Musik vor dem Höhepunkt ein bisschen beruhigt, damit das noch intensiver wirkt. Also habe ich den Designer gefragt, ob wir in diesem Moment eine Szene im Innenraum spielen lassen können, um eine Weile von den Schockwellen sicher zu sein. Und das haben sie dann umgesetzt. Und so wird das Umgebungsdesign Teil der Komposition.
Und der Komponist wird zum Soundarchitekten. Ein Beispiel, wie Spieldesign und Musik sich beeindruckend ergänzen können. denn die Musik, die hier grollt, hat mehrere Funktionen. Sie ist elementar für die dystopische Stimmung von Inside. Sie symbolisiert auf akustischer Ebene die Gefahr und ist gleichzeitig aber auch des Rätsels Lösung. Nur wer ganz genau auf den Rhythmus hört, kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Klänge, die Martin Stieg Andersen dabei erschafft, sind erstaunlich, ungewohnt, reich an Texturen, was auch an der Experimentierfreude des Dänen liegt.
Sometimes I find like an object that's
Manchmal stoße ich auf ein Objekt, das sich gut für ein Projekt zu eignen scheint, und ich schaue dann, wie weit ich gehen kann. Bei Inside habe ich einen menschlichen Schädel als Filter benutzt. Ich habe Geräusche in den Schädel eingespielt und sie dann mit Kontaktmikrofon aufgenommen, sodass da eine eigene Klangfarbe entsteht. Das ist einer der Gründe, warum Inside so klingt, wie es klingt.
Inside sound like Inside.
Für mich gehören Spielerlebnisse wie Limbo oder Inside zu den eindrücklichsten musikalischen Erfahrungen überhaupt. Aber wie ist das bei anderen Spielern? Was schätzen Sie an Musik in Spielen? Ich habe ein bisschen herumgefragt. Konstantin und Yves haben geantwortet.
Einer meiner eindrücklichsten Momente war in Rayman Legends. Das spielte sich ab in Level 1 der vierten Welt, die geheimnisvolle aufblasbare Insel. Man startet eben auf einer solchen aufblasbaren Hüpfeburg. Es sind nur leichte Ukulelenklänge im Hintergrund zu hören.
Der eindringlichste Moment, wie sich Musik und Spiel verbinden, war für mich bis jetzt Oxenfree. Und der Soundtrack kommt davon, Scientific, ist so ja, Synthi-Musik mit dem Retro-Vibe. Sind nicht nur so atmosphärische Soundscapes, sondern auch ein bisschen Beats immer wieder. Und es fügt sich das sehr, sehr schön mit der Handlung und der Grafik zusammen.
Wenn man dann aber rechts von dieser Hüpfburg ins Wasser springt, befindet man sich auf einmal in einem riesigen Schwarm der buntesten Fische, die man sich vorstellen kann. Die schwimmen um einen herum, man kann die eigene Spielfigur fast gar nicht mehr genau sehen. Und dabei setzt dann ein zwingiges Orchester ein, zu dem die Fische chipmunkartig im Chor anfangen zu singen, mit kleinen Solo-Einlagen und allem.
Das ist ein Spiel, in dem es um die Verarbeitung von Trauer und Beziehungen in einer Gruppe Jugendlicher und das Geheimnis um wissenschaftliche Experimente auf einer mysteriösen Insel geht. Ich erinnere es ein bisschen an so 80er Jahre Teen-Dramas mit ein bisschen Übernatürlichem und Horror und Suspense drin. Und es ist da eben von der grafischen Ästhetik her in dem Spiel auch sehr schön umgesetzt und wie sich da eben die Musik dann reinschmiegt und so eine Stimmung von Melancholie und Ungewissheit aufbaut, ist wirklich ganz toll gemacht.
Und das Schöne an dem Moment war, dass er so überraschend kam, dass er letztlich keine große Gameplay-Relevanz hat. Es war lediglich ein Raum, der in diesem Spiel geschaffen wurde, der wirklich zum Verweilen eingeladen hat. Und ich bin auch, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, habe ich auch immer mal einfach nur reingespielt, um mich dort wieder zu den Fischen zu bewegen, der schönen Musik zu lauschen und einfach gut drauf zu sein.
Yves Massaker und Konstantin Derfert über ihre Erfahrungen mit Computerspielemusik. Bei Konstantin ist die sogar zum richtigen Hobby geworden, erzählt mir der 25-jährige Jurist. Er importiert Videospiel-Soundtracks aus Japan, spielt Spiele nur wegen der Musik und einzelne Titel sogar selbst auf der Gitarre nach. Und das klingt dann so.
Ein Notenheft mit Arrangements für die Gitarre an Super Mario Musik und habe auch ein Stück davon sogar beim 80. Geburtstag meines Großvaters
vorgespielt. Habe mich dann im Nachhinein leider nicht getraut zu sagen, dass das aus einem Mario-Spiel ist, weil ich da doch in meinem näheren Umfeld vielfach Vorbehalte gegenüber solchen Spielen ausgesetzt war und insgesamt das sehr als Kinderkram beschrieben wurde und seltsam, dass ich das mich da auch immer noch für interessiere. Entsprechend ich mich nicht dem aussetzen wollte, eventuell wieder einen abfälligen Blick oder ähnliches zu bekommen.
Eigentlich sind Videospiele in Deutschland allgegenwärtig, trotzdem gibt es immer noch viele Klischees und Vorbehalte gegen digitale Welten und damit auch gegen Spielemusik. Das sei ja gar keine richtige Kunst. Wie erlebt Konstantin diese Vorbehalte gegenüber seinem Hobby?
Gerade das, was ich spiele und höre, ist ja vielfach von Nintendo, was ja insgesamt doch immer noch so sehr diesen Kinderbezug hat und heißt, das machen nur kleine Kinder. Und entsprechend auch bei der Musik, die ist ja immer nur fröhlich. Unter Umständen sogar, wenn es halt 16-Bit-Musik ist, ist ja auch die Tonqualität einfach so, dass das nicht gängigen Hörgewohnheiten entspricht, sage ich mal. Aber auch bei dem Fröhlichkeitsaspekt, das Gefühl, dass das nicht so verbreitet ist, diese Erfahrung mit Musik zu suchen. Zumindest nicht in dem Extrem, in dem ich das tatsächlich gut finde.
Bei Konstantin findet die Spielemusik ihren Weg raus aus dem PC, rauf auf den Plattenteller und er spielt sie sogar nach. Diese Wechselwirkung zwischen Fans und Videospielmusik fasziniert auch Melanie Fritsch. Die Ludomusikologin, die in Düsseldorf lehrt, hat in ihrer Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben: Wie lebt die Musik außerhalb der Spiele weiter?
Ja, zum einen gibt es natürlich die klassischen orchestralen Live-Aufführungen, wie es sie auch von Filmmusik gibt. Da gab es mehrere Tourproduktionen, zum Beispiel Play, A Video Game Symphony. Dann natürlich die symphonischen Computerspielmusikkonzerte, die in Leipzig zunächst stattfanden im Rahmen der Games Convention. Fand das erste 2003 statt im Leipziger Gewandhaus. Und jetzt werden diese Konzerte vom WDR-Rundfunkorchester gespielt.
Wenn altehrwürdige deutsche Orchester immer häufiger Computerspielemusik aufführen, dann führt das natürlich auch zu einer kulturellen Validierung dieser Musik. Und das trifft auch auf Gegenwind. Als ein feindliches Eindringen in die heiligen Hallen der westlichen Hochkultur empfindet mancher das, erzählt Melanie Fritsch, die auch von Kommentaren in der Zeitung erzählt, in denen zu lesen war: Jetzt geht die westliche Kunst und Kultur unter. Im Gegenteil, nur der ganz natürliche Gang der Dinge, sagt Fritsch.
Dass sich die Häuser dafür öffnen, das liegt ja auch daran, dass Leute, die jetzt mittlerweile eben mit dieser Musik aufgewachsen sind und mit dieser Kultur aufgewachsen sind, jetzt da auch eben an den Schaltstellen sitzen. Ne? Ganz blöde gesagt, jemand, der jetzt eben nicht mehr mit, wir stehen zu Hause und spielen mit Flöte und Klavier, eben machen da unsere Hausmusik, sondern wir haben zusammen Guitar Hero gespielt als Familie. Ne? Also dass das einfach ja auch eine andere Art von Musiksozialisation ist. Und die Leute jetzt dann eben in bestimmte Berufe, in bestimmte Bereiche reinkommen und da dann eben ihre eigene kulturelle Erfahrung auch gestalten.
Fans wollen aber nicht nur zuhören, sondern auch selbst aktiv werden.
Dann gibt es natürlich ganz viele Coverbands, die auf verschiedene Art und Weise Computerspielmusik halt nachspielen. Also zum Beispiel Press Play on Tape ist eine Band, die recht bekannt ist. Die machen halt so Rockversionen von alter Computerspielmusik, also ursprünglicher Chiptune-Musik.
Viele dieser fankulturellen Praktiken spielen sich auf YouTube ab. Die Videoplattform ist seit ihrer Gründung eng mit der Games-Kultur verbunden. Das Phänomen der Let's Plays ist dort entstanden. Das sind Videos, bei denen man den Spielern beim Spielen und Kommentieren zuschauen kann. Und hier findet auch das statt, was Melanie Fritsch als Game-Filk bezeichnet.
Filk ist eine schon wesentlich ältere fankulturelle Praxis, wo es eben darum geht, Songs zu schreiben oder zumindest Texte zu schreiben, die mit dem Inhalt der jeweiligen Vorlage, ob das jetzt eine Fernsehserie ist oder ein Filmuniversum oder was auch immer, ne? Also kann alles Mögliche sein, was damit eben spielerisch umgeht.
Ursprünglich kommt dieser Gedanke aus der Science-Fiction-Community so Fritsch. Auf Fantreffen haben sich die Fans zusammengesetzt und gemeinsam musiziert, Texte und Songs erfunden, die in ihrer geliebten Welt spielen. Passiert ist das zeitgleich zum Folk-Revival der 60er in den USA, daher der Name Filk.
Und witzigerweise hat sich das genauso rausgebildet für Computerspielmusik. Es gibt aber keine unbedingte direkte Linie von der ursprünglichen Filk-Kultur. Die machen einfach das Gleiche, aber häufig wissen die gar nicht, dass es Filk gab vorher. Und die Strategien sind aber sehr ähnlich.
Millionen solcher Videos, in denen die Fans kreativ werden, findet man auf YouTube. Melanie Fritsch hat für ihre Doktorarbeit mit der YouTuberin Charm gesprochen, die World of Warcraft-Parodien auf ihren Kanal hochlädt. World of Warcraft ist eines der erfolgreichsten Online-Rollenspiele aller Zeiten.
Ich habe in der Dissertation einen Titel von ihr analysiert, der hieß All About My Base. Man ahnt schon, welches Musikstück da die musikalische Vorlage war. Also es ist natürlich All About That Bass. Because you know I'm all about that
bass, about that bass, no trouble. Das Original von Meghan Trainor. Und der Game Filk von Charm.
Yeah, it's pretty clear. Der Text dreht sich darum, wie sie ihre Basis ausbaut und ihre Mutter halt immer wieder zu ihr kommt und sagt so, was machst du denn hier für eine Zeitverschwendung? Ne? Und sie eben darüber berichtet, wie großartig das halt ist. Da sind dann ganz, ganz viele so popkulturelle Anspielungen dann auch drin. Also zum einen natürlich welche auf World of Warcraft selbst. Ne? Also an einer Stelle sagt sie die Zuck-Zuck-Attitude. Ne? Also Zuck-Zuck ist halt so ein Begriff, der im Spiel vorkommt. Der kommt von den Orks, also von den Ork-Charakteren. That Zuck-Zuck-Attitude heißt halt im Prinzip nichts anderes als so, jetzt mach mal schnell, ne? Und da gibt's ganz viele Songs von ihr, wo sie das ziemlich virtuos tatsächlich macht und ihre Spielerfahrung beschreibt, wo dann auch viele sich drin wiederfinden.
Was hier stattfindet, ist eine popkulturelle Weiterverarbeitung von Spielethemen in ein anderes Medium. Das ist zum einen unterhaltsam, zum anderen aber auch ein gesellschaftspolitischer Prozess. Melanie Fritsch.
Das, was fankulturelle Praktiken machen, ist ja immer eine Form von Aneignungsprozess. Ne? Also das, da geht es ja um Multimillion-Dollar-Franchises, die hochkommerziell natürlich produziert sind. Und das wird ja genommen und damit wird was gemacht. Und das passiert eben auch auf der musikalischen Ebene. Ne? Also Musik ist eben nicht mehr etwas, was nur gekauft und konsumiert wird, sondern es hat natürlich schon was von spielerischem Ungehorsam.
Gar nicht so selten sind Computerspielfans aber auch professionelle Musiker und tatsächlich durchdringen Popmusik und Gameskultur sich schon seit 40 Jahren. Eine der eindrücklichsten Geschichten ist dabei die von Jesse Saunders. Der Musikproduzent hörte Ende der 70er Jahre einen Song von zwei australischen Musikern, die die Basslinie des Spiels Space Invaders für ihre Musik verwendeten. Saunders liebte diesen Song und legte die Platte häufig auf. Dann aber verlor er sie und baute nur aus der Erinnerung die Basslinie dieser Songs für einen eigenen Song nach. Den Track mit der markanten Basslinie nannte er On and On und dieser Track gilt bis heute als erste Hausplatte. Neben den musikalischen Elementen von Spielen wie dieser Space Invaders Basslinie haben auch die damaligen technischen Beschränkungen nachhaltigen Einfluss auf die Popmusik gehabt, erzählt Melanie Fritsch.
Oder auch diese Loop-Ästhetik, ne, die dann mit Computerspielen ganz vehement auch aufgetaucht ist. Ne? Also wenn dann halt irgendwelche Kids der späten 70er, frühen 80er, die dann halt da an diesen Automaten standen und dann dieser elektronischen geloopten Musik ausgesetzt waren, natürlich macht es was mit denen. Ne? Es gibt eine ganz tolle Interviewserie von Nick Dwyer, Digging in the Cards, wo er eben mit amerikanischen DJs, Hip-Hop-Produzenten und so weiter redet. Und einer von den Just Blaze sagt dann im Interview, naja, man hatte halt da diese japanischen Computerspielmusikkomponisten und innen, wie wir ja wissen mittlerweile, auf der anderen Seite der Welt und die haben halt eine ganze Generation von Musik- und Computer-Nerds beeinflusst, die diese Musik eben gehört haben in ihrer Kinder- und Jugendzeit, ne? Und dann damit dann auch künstlerisch aktiv geworden sind.
Verbindungen zwischen Computerspielen und Popmusik existieren seit vielen Jahren. Es gibt ein Text-Adventure aus den 80ern, das ausschließlich aus Beatles-Texten besteht. Im Action-Adventure Brutal Legend treten Hardrock-Legenden wie Lemmy Kilmister oder Ozzy Osbourne auf. 50 Cent ist der Hauptcharakter im Spiel Bulletproof von 2005 und Michael Jackson ist der Held gleich mehrerer Spiele, am bekanntesten vielleicht das Beat'em Up von 1990, Michael Jacksons Moonwalker. Aktuellstes Beispiel: Cyberpunk 2077. In dem Spiele-Blockbuster treten die Hardcore-Band Refused und die Sängerin Grimes auf. Und das größte Konzert aller Zeiten fand wohl letztes Jahr im Online-Shooter Fortnite statt. Der Rapper Travis Scott stapfte da als gigantischer Koloss durch die Spielwelt. 28 Millionen Spieler waren bei dem Event Astronomical dabei. Beide Parteien profitieren von so etwas. Für die Spiele ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn Popstars in ihnen auftreten. Und die Künstler erreichen ihre Zielgruppe nicht nur mit einem Spotify-Stream, sondern immer und immer und immer wieder, wenn die Spieler das Spiel anmachen. Neben dem Vermarktungsaspekt sind Spiele aber auch einfach ein neues künstlerisches Medium für Musiker.
Also man kann da relativ viel ausprobieren, was vielleicht in anderen Medienformen so nicht geht. Man kann natürlich auch ganz andere Formen der Musikerfahrung schaffen, weil Computerspiele eben diese Möglichkeit der Interaktion bieten. Ne? Also anders als halt beim Film kann man gerade in Musikspielen ja SpielerInnen ganz anders mit der Musik in Verbindung bringen. So also ein ganz bekanntes Beispiel ist von Game Design Seite Tetsuya Mitsuguchi, wo eben das ganze Schaffen sich darum dreht, wie kann ich neue Musikerfahrungen kreieren, wie kann ich SpielerInnen möglichst multimodal, möglichst umfassend mit Musik in Kontakt bringen.
Mizuguchi ist unter anderem bekannt für sein Spiel Res. Der Spieler fliegt durch eine surreale Welt. Musik und Grafik und Bewegung des Spielers gehören elementar zusammen. Aber auch Künstler, die ursprünglich nicht aus der Ecke der Computerspiele kommen, haben das Medium schon lange für sich entdeckt. Die isländische Sängerin Björk zum Beispiel hat zu jedem Track ihres Albums Biophilia ein kleines Spiel veröffentlicht. Zeitgenössische Komponisten wie der Belgier Stefan Prinz arbeiten in ihren audiovisuellen Werken mit Computerspielästhetik. Und auch die Sound-Experiment-Szene hat die klingenden Spiele für sich entdeckt. Zum Beispiel die Gruppe Little Jörg Frey. Auf YouTube sind Videos dieser Gruppe zu sehen. Die Mitglieder spielen gemeinsam Animal Crossing. Allerdings legen sie den Fokus auf die Klänge, die die Figuren im Spiel erzeugen können. Im gemeinschaftlichen Spielen entsteht so eine Soundkomposition. Rhapsodie im Pixelwald, das Spiel heißt Musik, ist der Titel dieses Features. Und am Ende dieser Sendung angekommen, könnte man das noch erweitern. Der Spieler wird zum Musiker. Egal, ob es um klassische Musikspiele oder neuartige Kompositionstechniken geht, die den Spieler als eine Art Dirigenten der einzelnen Musikelemente direkt mit einbindet. Ob es um die Fans geht, die aus den geliebten Welten heraus selbst musikalisch aktiv werden und neue musikalische Formen wie den Gamefilk entwickeln. Oder ob es um den Austausch zwischen Games und Popmusik geht, der seit 40 Jahren stattfindet und bei dem es noch so viel zu entdecken gibt. Was dabei immer wieder auffällt, sagt auch die Computerspielmusikforscherin Melanie Fritsch, ist, wie viel wir nämlich noch nicht über diesen Austausch wissen.
Also da ein konkretes Beispiel zu nennen, ich bin gerade an einem Thema dran, Gamesmusik und Clubkultur. Und da kristallisiert sich gerade so raus, dass es da wohl scheinbar einen ganz starken Austausch gab zwischen der nordamerikanischen Techno- und Hauskultur und so einem Cluster in Tokio, der wiederum ganz stark frequentiert worden ist von Computerspielmusikkomponisten. Also die sind quasi in diese Clubs gegangen, wo DJs aus den USA gespielt haben, haben diese Musik aufgenommen, haben sie in ihre Spiele verarbeitet und diese Spiele sind dann wieder exportiert worden in die USA und haben dann wieder zukünftige MusikerInnen beeinflusst. Viele sagen das dann auch, also diese Computerspielmusik hat mich das erste Mal überhaupt an elektronische Musik herangebracht. Und solche Austauschprozesse, das ist was, wo tatsächlich auch noch ganz viel freie Stellen sind, wo wir einfach auch noch ganz viel arbeiten müssen, um rauszukriegen, was ist da eigentlich wo passiert. Und das betrifft ja ganz zentral unsere Kulturgeschichte der letzten 50 Jahre.
Rhapsodie im Pixelwald. Das Spiel heißt Musik. Ein Feature von Jakob Bauer. Mit Melanie Fritsch, Wolfgang Balk, Martin Stig Andersen, Konstantin Derfert und Yves Messecker. Mit Dank für die Unterstützung bei der Recherche an den Games-Podcast The Pod. Es sprachen Luise Wunderlich, Dominik Eisele und der Autor. Produktion Jakob Bauer. Redaktion Moritz Schelius. SWR 2021.